jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Um 9 Uhr bin ich an die Uni gegangen, um 13 Uhr bin ich zurückgekommen. Diese 4 Stunden weiß ich nicht, wann sie aus dem Haus gegangen ist. Als ich dann um 13 Uhr zurückkam, fand ich ein Post-it.
Ich habe geschlafen und da hörte ich junge Menschen streiten. Ein Mädchen, das weinte. Es war sehr, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat mich aufgeweckt. Die Schreie. Ein Mädchen, das schrie und weinte.
Ich habe ja da sehr brutale Fotos gehabt, ja, wo man dieses junge Mädchen gesehen oder junge Frau gesehen hat, wie sie da hängt.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelösten Kriminalfällen nachspüren. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch wieder zu diesem Fall einer vorerst unbekannten Toten in einem spanischen Küstenort, die ihren Namen nach über 30 Jahren zurückbekommen hat. Ja, und im Podcast-Studio begrüße ich dazu wieder unsere Kurier-Chronik-Redakteurin Anja Antonius, die dieser unglaublichen Geschichte nachgegangen ist. Hallo Anja.
Hallo Stefan.
Anja, wir haben ja das letzte Mal über die ersten Jahre, muss man sagen, in diesem sehr mysteriösen Fall gesprochen, das Mädchen von Porbu. Angefangen hat ja alles im September 1990. Da ist damals eines Morgens dieses Mädchen erhängt an einer Pinie in einem katalanisch-französischen Grenzort gefunden worden, eben in Porbu. Die Polizei ist damals zunächst von Selbstmord ausgegangen und das, obwohl die Auffindesituation das eigentlich direkt in Frage stellt. Die Fotos von der Toten am Baum, die hat der zuständige Gerichtsmediziner dann erst 30 Jahre später überhaupt zu Gesicht bekommen. Schon das ist ja eigentlich unglaublich. Ja, und dann haben wir über eine Gruppe von jungen Österreichern gesprochen, die damals nur ganz wenige Schritte entfernt von der Leiche kampiert haben. Aber die wollen weder etwas gesehen noch gehört haben. Und ja, zum Schluss von der letzten Folge, da haben wir dann doch noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und den Namen dieser Unbekannten erfahren. Der Name von unserer Toten, der ist also Evi Anna Rauter.
Ganz genau, da sind wir stehen geblieben. Und wie wir schon letztes Mal gehört haben, war der Auslöser dafür die Folge Das erhängte Mädchen der österreichischen True-Crime-Sendung ATV Ungelöst. Und dem abschließenden Aufruf, sich zu melden, wenn man etwas zu dem Fall weiß, dem ist dann eine Zuseherin gefolgt, die gerade in Österreich Urlaub gemacht hat und die Sendung gesehen hat. Ich habe dann auch mit Ben Morak darüber geredet, wie das damals abgelaufen ist. Also er hat die Sendung produziert und wir hören ihn jetzt.
Ich muss jetzt einmal sagen, es ist die Chance, dass man wirklich einen Fall löst, ist ja sehr gering. Aber sie ist immerhin da, ja. Und deswegen mache ich das auch, ja. Und natürlich sowas motiviert dann natürlich einen extrem. Wir haben schon immer wieder zu anderen Fällen Hinweise bekommen. Aber in dem Fall war es wirklich nur ein Hinweis, ein E-Mail, ein sehr kurzes E-Mail, das wir bekommen haben. Und von einer Zuseherin, die zufällig in Österreich war. Ja, in Vorarlberg auf Urlaub und die Sendung gesehen hat. Sie selber ist auch aus Südtirol und hat das E-Mail stand, es könnte sich um Evi Rauter handeln. Ja, und zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, habe die gleich einmal gegoogelt und es kamen extrem viele Berichte über die Evi Rauter. Ja, also in Italienisch, aber auch in Deutsch. Und ich habe dann das verglichen und mir war eigentlich relativ schnell klar, wir haben da wirklich einen großen Coup gelandet. Ja. Also das dürfte sich tatsächlich um die Evi handeln.
Es ist wirklich unglaublich, welche Rolle hier auch der Zufall spielt, oder? Dass die Hinweisgeberin damals gerade in Österreich ist und dass sie die Sendung an diesem Abend auch geschaut hat. Aber Anja, wie ist das jetzt eigentlich genau? Hat diese Zuschauerin Evi Rauter persönlich gekannt?
Na, das nicht. Aber sie hat ihr Gesicht von vermissten Plakaten und Zeitungsberichten aus den Jahren 1990 und danach wiedererkannt. Und Ben Morak hat mir dann erzählt, wie es in seiner Recherche weitergegangen ist.
Ich habe zuerst einmal gegoogelt, wen es da sonst noch gibt in der Verwandtschaft und habe Kontakt mit der Schwester aufgenommen und habe mit ihr telefoniert. Die war gerade irgendwo auf 2000 Meter Seehöhe, hat schlechten Empfang gehabt. Und das ist natürlich schon eine angespannte Situation. Ich meine, ich habe ja da sehr brutale Fotos gehabt, ja, wo man dieses junge Mädchen gesehen oder junge Frau gesehen hat, wie sie da hängt und dann am Leichentisch bei der Obduktion. Also das sind keine wirklich schönen Fotos gewesen, aber man musste ja irgendwie identifizieren und ich habe sie dann gebeten, ob ich ihr diese Fotos schicken kann. Wir haben dann 2-3 Tage gewartet, weil sie eben da am Berg war und sie hat sich das in Ruhe, Gott sei Dank, auch angeschaut und so. Und dann kam der Anruf, ja, also das ist wahrscheinlich meine Schwester.
Das stelle ich mir so hart vor, wenn jemand so lange verschwunden ist, wie das bei der Evi Rauter ja der Fall gewesen ist. Dann rechnet man wahrscheinlich mit dem Schlimmsten, aber es dann doch bestätigt zu bekommen, das ist sicher noch einmal ganz was anderes. Oder hat die Gewissheit dieser Familie auch geholfen? Ich meine, genau das haben wir ja bei Dunkle Spuren auch öfter erlebt.
Ja, Ben meinte mir gegenüber, dass er den Eindruck gehabt hat, dass es für die Familie gut war zu wissen, was letztendlich mit ihrer Evi geschehen ist. Und den Eindruck habe ich auch. Also von allen Interviews mit ihrer Schwester Christina, die ich gelesen und gesehen habe. Und es ist ja auch verständlich. Also man kann nach so vielen Jahren endlich sowas wie einen Schlusspunkt setzen hinter die ewige Suche. Aber wo dann natürlich noch immer nichts ist als eine große Lücke, das ist die Frage nach dem Wie und Warum.
Aber für die Familie steht jetzt schon fest, diese Tote da aus Spanien, das ist die Evi.
Ja, dazu hören wir mal, was der Vater Hermann Raute dazu sagt.
Ein bisschen halt dran. Eine Aufnahme gemacht. Und zwar sagt hinten vorne, ist halt so eine Beschriftung oben, nicht? Und dann hat die Frau gesagt, ja, dann hat sie gekauft, in Lana da, in dem Geschäft. Und das hat die Tochter, ist das 100%ig.
Ihr Vater erzählt im Interview, dass er und seine Frau besonders die Fotos der Kleidung genau angeschaut haben. Und bei einem Foto vom Sport-BH war die Mutter ganz sicher, dass sie den damals in einem Geschäft in ihrem Heimatort gekauft hat. Sie hat ihn an der Aufschrift erkannt.
Ja, aber ist das nicht traurig? Ich meine, sie haben dann ihre Tochter wirklich erkannt. Aber Anja, beginnen wir doch bitte diesmal wieder ganz am Anfang. Wer war eigentlich diese Evi Rauter?
Evi Rauter ist im Juni 1971 in Südtirol geboren worden. Und sie war in Lana im Meraner Talkessel zu Hause. Ich selber war noch nie dort, aber von allem, was ich über Lana erfahren konnte, klingt es nach einem Ort, an dem man eine ziemliche Bilderbuchkindheit verbringen kann. Man nennt den mediterran-alpinen Ort auch das Apfeldorf, das Tor zum Süden, rundherum sieht man die Berge und auf den Hausberg Wiegeljoch führt die Seilbahn. Evi Rauter ist hier mit ihrer 4 Jahre älteren Schwester Christina aufgewachsen. Und Christina erzählt wörtlich, Lana ist eine sehr lebenswerte Stadt, eine zweisprachige Kultur. Wir sprechen hier alle Italienisch und Deutsch. Unsere Kindheit war sehr ruhig und glücklich. Wir waren viel in der Natur. Und obwohl wir 4 Jahre auseinander waren, haben wir alles gemeinsam gemacht. Soweit also die Schwester Christina. Ich habe dir hier Fotos mitgebracht von Evi und ihrer Schwester gemeinsam.
Also weißt du was? Das finde ich jetzt richtig schön, Anja. Ich meine, nach den ganzen fürchterlichen Fotos und Eindrücken von der Toten in unserer ersten Folge, jetzt auch die lebende Evi Rauter zu sehen und das gemeinsam mit einem Menschen, der so wichtig gewesen ist, das tut echt gut.
Ja, das geht mir auch so. Besonders schön finde ich dieses Foto. Hier, sie steht im Garten, sie lacht in die Kamera, am Rücken hat sie einen Rucksack und auf ihre braunen Locken scheint die Sonne. Und natürlich auch das hier mit ihrer Schwester. Ich finde, da fühlt man die Nähe zwischen den beiden.
Ja, da hast du recht, Anja. Genau das meine ich.
Sie macht dann jedenfalls im Sommer 1990 die Matura. Sie ist gerade mit der Handelsschule fertig geworden. Evi spricht 4 Sprachen, aber im Ausland war sie noch kaum. Und erst im Mai, da war sie mit ihrer Klasse in Berlin. Und das war ihre allererste Auslandsreise. Dann im Sommer nach der Matura fährt sie mit 2 Freunden für 10 Tage nach Irland. Und das ist ihre erste Reise allein, also dann nur mit Freunden. Sie ist jetzt 19, sie überlegt zu studieren, aber vorher will sie noch arbeiten. Und das sagt jetzt ihre Schwester Christina, sie will sich erst finden. So vergeht dann der Sommer und Ende August, also in den letzten Ferientagen, fährt sie dann noch nach Florenz. Dort studiert nämlich ihre Schwester Christina und schon die vergangenen Jahre hat Evi ihre Schwester in den Ferien dort immer für ein paar Tage besucht. Ich meine, eine ältere Schwester, mit der man sich gut versteht und bei der man auch in Florenz gratis wohnen kann, das hätten wir wohl alle nicht anders gemacht, oder? Mhm. Christina Rauter erzählt hier im ATV-Interview von diesen Tagen.
Seit sie 16 ist, ist sie immer kurz nach Florenz gekommen, besonders im Sommer, ein paar Tage. Und so war es auch 1990. Ende August, am 30. August, ist sie gekommen. Wir waren dann fast immer zusammen. Ich musste natürlich auf die Uni, da war sie selbst unterwegs. Und ansonsten Samstag, Sonntag waren wir zusammen. Und dann kam der Montag, das war der 3. September, wo dann alles ganz normal war. Normales Frühstück, man schwatzt, man redet über mehreres. Was machst du heute, was mache ich heute? Um 9 Uhr bin ich an die Uni gegangen, um 13 Uhr bin ich zurückgekommen. Diese 4 Stunden, weiß ich nicht, wann sie aus dem Haus gegangen ist. Bevor ich das Haus verlassen habe, sagte sie mir, sie wird mir auf einem Zettel schreiben, wo sie hingeht. Sie wird irgendetwas unternehmen, aber weiß noch nicht was. Sie wird es mir sagen, also schriftlich. Handys gab es ja nicht, folgedessen ist es ein bisschen anders. Als ich dann um 13 Uhr zurückkam, fand ich ein Post-it.
Von diesem Post-it habe ich dir ein Foto mitgebracht.
Okay, also die Evi schreibt hier, hatte Lust nach Siena zu fahren, komme also erst später. Ja, darunter hat sie einen Smiley gemalt, also so ein großes, lustiges Gesicht mit abstehenden Ohren, einem offenen Mund und 3 Haaren am Kopf.
Ja, und was würdest du dir jetzt denken, wenn dir jemand so ein Post-it hinterlässt?
Na, gar nichts. Also, ich meine, genau das, was hier steht, also da werde ich einfach über ihre Pläne informiert, damit ich Bescheid weiß. Siena ist jetzt ja, ich glaube, nur so 1 Stunde von Florenz entfernt. Das ist keine Mega-Reise. Also ich würde es einfach so zur Kenntnis nehmen und mit meinem Tag weitermachen.
Mhm, ganz genau. Und so ist es auch Christina gegangen.
Bis Abend hatte ich natürlich überhaupt keine Bedenken. Dann gegen Abend, je später es wurde, desto mehr dachte ich an, was ist denn hier passiert? Sie hat vielleicht den Zug verpasst oder irgendwie und konnte nicht anrufen. Wie gesagt, es war nicht so einfach anzurufen. Am Tag danach war ich natürlich nervös, weil um 8 Uhr immer noch niemand zu Hause war. Und da habe ich dann angefangen, die Krankenhäuser anzurufen, die Familie anzurufen und zu schauen, ob ich irgendwie irgendwas rausbekomme. Ich versuchte natürlich im Haus zu sein, wegen dem Telefon. Wir hatten nur den fixen Telefon natürlich. Und ich habe auf einen Anruf gewartet. Zudem versuchte ich mit dem Fahrrad Florenz abzufahren, Richtung Bahnhof, Richtung Busstation, ob irgendwie was auffällt. Das war der 4. September.
Jetzt warte bitte einen Moment. Der 4. September, An dem Tag ist doch die Evi Rauter in der Früh erhängt gefunden worden. Zwischen ihrem Verschwinden in Italien und ihrem Tod in Spanien, da liegt genau ein Tag?
Ja, genauer gesagt, es sind sogar nur 23 Stunden. Sie sitzt also am Frühstückstisch mit ihrer Schwester, macht Pläne für den Tag und 23 Stunden später hängt sie leblos an einem Baum im 1000 Kilometer entfernten Porbo.
Das ist doch völlig verrückt. Ich habe das Gefühl, mit jeder neuen Information wird dieser Fall noch merkwürdiger. Sag, haben die Evi und die Familie Rauter irgendwelche Beziehungen zu Portbou oder zu Katalonien gehabt?
Überhaupt nicht. Also wie gesagt, bis auf die Reise nach Irland, Berlin und die Besuche bei ihrer Schwester war Evi Rauter in der Welt ja noch gar nicht wirklich herumgekommen. Und es hat absolut keinen Bezug zu Portbou gegeben, was das Ganze ja noch schwerer zu fassen macht.
Also gut, Anja, wie ist es eigentlich dann in Florenz weitergegangen? Ich meine, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, auch für Christina. Die war doch selbst noch so jung damals und dann verschwindet ihre Schwester einfach spurlos, während sie bei ihr auf Besuch ist?
Ja, komplett. Also es gibt Mitschnitte aus der italienischen Sendung Chi l'ha visto, also wer hat sie gesehen, über vermisste Menschen. Und da ist damals auch Christina Rauter ein paar Wochen nach Evis Verschwinden interviewt worden, in ihrer WG in Florenz. Da zeigt sie auch das Post-it her und sie spricht über den gemeinsamen Morgen. Und ich muss sagen, ich finde es total beeindruckend, wie gefasst und auch wie erwachsen sie auftritt und wie effizient sie die wichtigsten Informationen vermittelt. Sie erzählt in der Sendung, wie sie gesehen hat, dass Evi ihre Tasche mit all ihren Sachen in der Wohnung gelassen hatte. Was ja auch so zu erwarten ist bei einem Tagesausflug, dass man da jetzt nicht sein ganzes Gepäck mitnimmt. Und auch ihre Brillen waren noch in der Wohnung. Das Einzige, das ihre Schwester mitgenommen hatte, waren die Sonnenbrillen, ein Ausweis, die Bahnkarte und 60.000 Lire. Also heute wären das ungefähr 30 Euro.
Das heißt aber, sie hat definitiv nicht vorgehabt, das Land zu verlassen, würde ich jetzt sagen. Und nichts von den Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, die sie mitgenommen haben soll, sind dann bei der toten Evi Rauter gefunden worden, oder?
Nein, gar nichts. Und als Evi Rauter am 4. September in der Früh immer noch nicht zurück ist, da ist die Schwester eben schon höchst alarmiert. Sie ruft die Eltern an, ob Evi vielleicht heimgefahren ist. Also heute kann man sich ja diese Kommunikationswege gar nicht mehr wirklich vorstellen. Man kann ja jeden permanent am Laufenden halten. Aber ja, natürlich wäre es zumindest möglich gewesen, dass Evi einfach spontan nach Lana gefahren ist. Also wenn auch extrem merkwürdig und komplett überstürzt. Aber sie war nicht daheim.
Ja, und dann ist dann die Christina Rauter zur Polizei gegangen?
Ja, aber die wollten erst keine Vermisstenanzeige aufnehmen. Evi war ja schon volljährig. Also Christina sollte erst 48 Stunden warten. Und dann ist sie am 6. September wieder aufs Kommissariat in Florenz, nach zwei weiteren Tagen ohne Lebenszeichen. Dort gibt sie dann alle Details an, also was Evi an dem Tag angehabt hat, bis hin zur Casio-Armbanduhr. Ja, und in Südtirol, da erleben jetzt Herr und Frau Rauter den Horror aller Eltern. Hier hören wir jetzt Evi und Christinas Vater, Hermann Rauter, über diese Tage sprechen.
Das hat man ja noch gewusst, dass sie nicht mehr da ist, nicht? Obwohl ich gefahren bin, ich dachte, schau mal, vielleicht kommt sie durch Zufall oder sie ist eben sicher, dass sie frei, ebenfalls, ob halt der Zug ist gekommen, aber halt ausgestiegen ist, nicht? Dann bin ich halt ein bisschen nach früher gewartet.
Wie war das Warten für Sie da?
Ja, man kann man nicht sagen. Dass etwas passiert ist, so hat man gewusst, weil man sie ja gekannt hat. Aber man hat da gewartet und bald ist halt heil geworden. Ich bin halt.
Also für alle, die sich mit dem Dialekt vielleicht ein bisschen schwer tun, der Vater erzählt hier, wie er in Lana zum Bahnhof gegangen ist und die ganze Nacht, bis es hell geworden ist, auf seine Tochter gewartet hat. Obwohl er eigentlich intuitiv schon gewusst hat, dass etwas Schlimmes passiert sein muss.
Ja, und ich möchte auch noch eins dazu sagen. Die Familie Rauter, beziehungsweise Christina Rauter, die wollen sich zu dem Fall nicht mehr äußern. Wir haben sie natürlich gefragt, ob es etwas gibt, das sie noch hinzufügen wollen oder etwas, das wir vielleicht auch noch in ihrem Namen kommunizieren sollen. Und Christina Rauter hat uns auch sehr nett geschrieben, aber sie möchte einfach nichts mehr sagen. Und darum hören wir sie auch in dieser Folge in Ausschnitten aus ihren Interviews mit ATV Ungelöst. Und ich verstehe das auch, also dass sie jetzt da nichts mehr dazu sagen wollen, weil jedes neue Aufrollen der Ereignisse ist ja immer wieder schmerzhaft. Das hat man ja jetzt auch bei Efi und Christinas Vater gehört.
Ja, absolut.
Zurück in Florenz jedenfalls gestaltet sich die Suche schwierig, weil man weiß ja nicht, wo Efi verschwunden ist. War das schon am Weg zum Bahnhof? War es in Siena? Am Weg zurück nach Florenz oder ganz woanders? Es gibt einfach überhaupt keine Anhaltspunkte. Jetzt gibt die Familie Vermisstenplakate in Auftrag, die hängen dann in vielen großen italienischen Städten. Und die Eltern fahren dann auch nach Florenz, um selbst nach ihrer Tochter zu suchen.
Wir sind nach Florenz gefahren, nicht? Die Frau und die. Und haben unten auch die ganzen Jugendherbergen für Florenz bis Siena abgesucht. Weil auch unten da beim Bahnhof, weil Siena ist ja ein bisschen in der Höhe, so man ist. Und da ist der Bahnhof ist nicht einmal groß für den Siena. Und da sind wir halt da und dann haben wir überall die Bilder gesehen, die überhaupt auf ganz Italien sind, aus.
Von der
Hälfte? Ja, von der Hälfte, ja, ja. Und nachher haben wir halt da bei den Bahngleis, halt bei den Bahnsteig da und haben halt Deutsch geredet, nicht? Und das hat der Polizist, der halt da in den Bahnhof war, gehört, hat ja zu fragen, dann hat er geschwind gesagt, ja, wir halt die Eltern sein für 3-4 Jahre. Und unten sagt er, die Person ist halt nie, die war aufgefallen, weil der Bahnhof ist nicht groß.
Also gut, das fasse ich jetzt wieder ganz kurz zusammen, was der Herr Rauter hier erzählt. Er hat mit seiner Frau Jugendherbergen von Florenz bis Siena durchsucht und dann am Bahnhof von Siena, der ist ziemlich klein, hat ihnen ein Polizist gesagt, die Efi wäre hier aufgefallen. Also anders ausgedrückt, seinem Ermessen nach war sie nie dort.
Genau. Und dann beginnen für die Familie lange Jahre der Ungewissheit. Efi bleibt verschwunden. Mehr als 3 Jahrzehnte lang. Und das Leben der Rauters in Südtirol und Florenz geht weiter. Aber ohne Efi. Und die ganze Zeit über bleibt in Porpo eine unbekannte Tote namenlos.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Das ist so furchtbar. Aber Anja, weißt du, was ich auch nicht verstehe? Wo ist denn da die Kommunikation derartig schiefgelaufen? Ich meine, die Interpol, die hat es doch damals schon ewig gegeben. Die Informationen von der Vermisstenanzeige aus Florenz und die über diese Tote aus Porbo, die hätten sich doch irgendwann irgendwo kreuzen müssen.
Ja, das ist eine weitere Geschichte in dieser Geschichte voller Pannen. Also die Zusammenarbeit, die hat erschreckenderweise gar nicht funktioniert. Beide Seiten, Spanisch und Italienisch, dürften überhaupt nicht gründlich gearbeitet haben. Und beide Seiten sagen, sie hätten die Daten an Interpol weitergegeben. Aber es gab ja trotzdem keine Treffer. Und Christina Rauter sagte dazu in einem Interview, ich zitiere, die Vermisstenanzeige, die ich im September 1990 in Florenz aufgegeben habe und die Beschreibung der damals unbekannten Leiche in Porbo sind wörtlich identisch. Auch ohne Fotos, nur mit dem Text, hätte jedes Kind sehen müssen, dass es sich um dieselbe Person handelt. Die Anzeige war in Papierform, ein Fax hätte genügt. Über 30 Jahre mussten wir mit der Ungewissheit leben.
Ja, ganz genau. Die Identität von dieser Toten hätte schon am 6. September 1990, ja, oder zumindest in den Tagen danach, einfach geklärt sein müssen oder ja, zumindest geklärt sein können.
Ja, und dann wäre auch bestimmt ganz anders ermittelt worden. Der Fundort gründlicher durchsucht, die Leiche genau obduziert, mögliche Zeugen gesucht, die Camper und Anrainer vielleicht gründlicher befragt. Aber so war es einfach nur ein Suizid und der wurde nicht weiter intensiv verfolgt.
Da frage ich mich jetzt aber noch was. Hat eigentlich die Familie jemals den Gedanken gehabt, dass sich die Efi etwas angetan hat?
Ja, natürlich. Das ist ein Gedanke, den man sich dann auch macht als Familie. aber sie sagen alle, dass absolut nichts dafür spricht, wenn wir es durchgehen. Da ist einmal zum einen der ganz normale Morgen, den die beiden Schwestern noch hatten. Also Christina Raute hat ja auch wiederholt gesagt, dass Evi ganz normal war, dass sie miteinander noch Spaß hatten in der Früh. Und dann das Post-it. Das würde man jetzt auch nicht unbedingt als Abschiedsbrief interpretieren. Christina erzählt in einem Interview auch, dass Evi nur ein paar Tage vor ihrem Verschwinden noch ihr ganzes Erspartes für einen Badeanzug ausgegeben hat. Das würde jetzt ja, finde ich, auch eher dafür sprechen, dass sie noch Pläne hatte, den auch noch zu verwenden, vielleicht im nächsten Sommer. Und sie hatte auch schon einen Job, der in Bozen auf sie wartet. Sie hätte am 10. September begonnen, also nur ein paar Tage später. Jetzt ist natürlich völlig klar, dass man all das machen kann und sich für das Umfeld komplett normal verhalten. Und dass es trotzdem einen Suizid nicht ausschließt, weil es kann ja niemand in einen anderen Menschen hineinschauen. Aber nach allem, was die Familie sagt und auch wenn man sich die Fakten anschaut, ist es einfach nicht sehr wahrscheinlich. Christina und ihr Vater sagen in Interviews auch, dass sie einander alle sehr nahe waren und über alles geredet haben. Und die Evi hätte es ihnen gesagt, wenn es ihr schlecht gegangen wäre. Sie war nicht depressiv oder so. Sie hatte auch keinen Freund oder sonst wie Liebeskummer. Also sie war Single und sie hat zufrieden gewirkt. Aber lass uns die Suizidtheorie einmal weiterdenken. Mhm. Sie hinterlässt jetzt ihrer Schwester dieses Post-it. Und dann fährt sie statt einer Stunde mit dem Zug nach Siena 1000 Kilometer nach Porbo, in einen Ort, zu dem sie absolut keinen Bezug hat und der jetzt auch sonst nicht irgendwie naheliegend ist.
Ja genau, wie ist das eigentlich überhaupt möglich? Also, dass sie in dieser kurzen Zeit nach Porbo kommt?
Gute Frage, sie hatte ja kein Auto. Aber ein Zug ist damals täglich in Rom abgefahren und hat dann um 13.15 Uhr einen Halt in Florenz gehabt. Und dann wäre sie am nächsten Morgen um 5.45 Uhr in Porbo angekommen. Lass uns jetzt mal davon ausgehen, dass ihr Geld gereicht hat für das Ticket. Okay, dann steigt sie also in der Früh am Bahnhof von Porbo aus dem Zug. In einem Ort, in dem sie noch nie war und wo sie sich auch nicht auskennen kann. Es ist noch dunkel, die Sonne geht erst kurz nach 7 auf. Und Evi geht zielstrebig durch den ganzen Ort zu dem Hügel, auf dem der Friedhof liegt, direkt neben den Wohnhäusern. Und dort findet sie auch gleich die kleine, steile und unbeleuchtete Steintreppe, die den Pinienhang hinaufführt. Aber auf dem Weg dorthin muss sie vorher noch Halt gemacht haben, um sich das dünne Seil zu besorgen, also vermutlich am Hafen bei einem Boot. Und dann sucht sie sich auf dem Hügel die höchste Pinie aus, schafft es in der Dämmerung, ohne Kratzer am Körper, durch ein Feld von Feigenkakteen, barfuß die letzten Meter, ohne Spuren, ohne Schmutz auf den Fußsohlen. Sie klettert den Baum hinauf, wieder ohne Spuren auf Armen oder sonst wo am Körper zu hinterlassen. Sie hält sich mit einem Arm fest, sie macht mit der freien Hand eine Schlinge samt Seefahrerknoten, sie bringt das Seil über den Ast in 2,65 Meter Höhe und beendet dort ihr Leben, am Präsentierteller. Und all das macht sie, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Zug pünktlich um 5.45 Uhr angekommen ist, innerhalb von etwas über einer Stunde. Weil wie wir wissen, ist gegen 7.30 Uhr ihr lebloser Körper entdeckt worden.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das Ganze klingt wirklich unwahrscheinlich. Und außerdem, sie geht diesen, sagen wir mal jetzt, sehr zielstrebigen Weg in den Tod auch, ohne dass diese Österreicher dort aufwachen, die ungefähr 40 Meter entfernt campen?
Mhm, ganz genau. Aber es ist jemand aufgewacht in dieser Nacht.
Moment einmal, wie? Da gibt's doch Zeugen?
Ja, gibt's. Eine Anrainerin aus dem Wohnhaus, das direkt neben dem Hang steht. Sie heißt Carmina, sie ist heute schon knapp 95 Jahre alt. Und sie war in dieser Nacht zu Hause, ihr Mann war krank. Die Journalisten von Krims haben sie damals interviewt, aber heute will sie zu dem Fall nichts mehr sagen.
La meva habitació estava en aquesta finestra, que quasi toca la muntanya, la paret quasi toca la muntanya.
Mein Schlafzimmer war bei diesem Fenster. Die Wand berührt fast den Hang. Und die Pinie ist direkt oberhalb. Ich habe geschlafen und da hörte ich junge Menschen streiten. Ein Mädchen, das weinte. Es war sehr, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat mich aufgeweckt. Die Schreie. Ein Mädchen, das schrie und weinte. Ich habe zu mir gesagt, Carmina, geh nicht raus auf die Straße. Vielleicht wirst du dann erschossen oder dir passiert sonst etwas Schlimmes. Und so bin ich im Haus geblieben. Und als ich dann am nächsten Morgen das tote Mädchen gesehen habe, bin ich sehr erschrocken. Ich dachte, du Arme, was ist hier geschehen? Die Polizei war da und ich wollte mit ihnen reden. Sie haben gesagt, seien Sie still und gehen Sie wieder rein.
Also diese Carmina, die hört in dieser Nacht einen Streit und Schreierei und ein weinendes Mädchen. Und die Polizisten haben ihre Aussage nicht einmal aufgenommen?
Nein. Und nicht nur das. Sie haben auch sonst niemanden der Anrainer befragt. Was ein kompletter Wahnsinn ist, gerade wenn man jetzt hier auf den Fotos sieht, wie das Haus eigentlich direkt an den Hang grenzt, auf dem die Pinie steht. Aber klar, für die Polizei war das ja auch schon als Suizid abgehakt.
Also wenn das stimmt, wenn das stimmt, was diese Nachbarin erzählt, dann klingt das doch wirklich mehr nach Mord, oder?
Ja, lass uns auch diesen Gedanken mal nachgehen. Mord. Gut. Dann waren also Fremde im Spiel. Wo hat Efi sie getroffen? Völlig unklar. Noch in Florenz, am Weg zum Bahnhof, in Siena beim Sightseeing, am Weg nach Hause. Wurde sie überredet, mitzukommen? Ist sie Auto gestoppt? Wir wissen es nicht. Die Schwester jedenfalls sagt, Efi war sehr vernünftig und sie wäre nie leichtfertig zum Erstbesten ins Auto gestiegen. Aber okay, sagen wir, sie hat es doch getan. Dann hätten der oder die Täter mit ihrem Auto die knapp 1000 Kilometer zurückgelegt und dabei mit ihr zwei Grenzen passiert. Schau dir mal die Route an.
Ja, wirklich ein ziemliches Stück von Florenz aus, oder? Also von Siena sogar noch weiter, das liegt ja ungefähr 80 Kilometer weiter im Süden. Da fährt man also in Richtung Genua, die ligurische Küste hinauf in den Norden und dann die ganze Côte d'Azur entlang, durch Sanremo, Nizza, Cannes, an Marseille vorbei, Montpellier, Narbonne, Perpignan und dann kommt man schließlich nach Porbeau.
Ja, genau. Also je nach Route und Verkehr sind das zwischen 10 und 13 Stunden reine Fahrzeit, ohne Pausen. Also deutlich schneller als jetzt mit dem Zug. Und wenn man davon ausgeht, dass sie jetzt nicht freiwillig in das Auto eingestiegen ist oder unterwegs gemerkt hat, dass ihr eine Falle gestellt worden ist und sie in Gefahr ist, dann hätten der oder die Täter sie über viele Stunden irgendwie in Schach halten müssen, um auch bei den Grenzübergängen keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es sei denn natürlich, sie war betäubt. Aber das werden wir nie wissen.
Weil es nämlich keine toxikologische Untersuchung gegeben hat.
Genau. Aber wie wir letztes Mal schon gehört haben, geht ja zum Beispiel auch Rogelio Lacassi, der Gerichtsmediziner, davon aus, dass sie bewusstlos gewesen sein muss, als sie aufgehängt wurde. Und dass es dafür mindestens zwei Täter gebraucht hätte. Die hätten sich im Ort aber idealerweise auch ein bisschen auskennen müssen, damit sie in der Dunkelheit die kleine Sackgasse finden, die zum Friedhofshügel führt. Und Efis Körper haben sie dann auch nicht etwa versucht zu verstecken, sondern sie haben sie regelrecht präsentiert. Und darüber habe ich auch mit der TV-Journalistin Marta Frejanet gesprochen, die wir schon letztes Mal gehört haben.
Das Mädchen hing am höchsten Baum von allen auf diesem Hügel. Die höchste Pinie von allen und diejenige, die am besten sichtbar war. Direkt neben dem Friedhof. Und je nachdem, von wo man sie sah, wirkte die Szene fast wie eine makabre Postkarte. Es sah so aus, als wäre sie gezeichnet worden oder genauso geplant worden, um auf diese Art ästhetisch zu wirken. Der Friedhof, das Mädchen vor dem Meer und das Dorf im Hintergrund.
Marta Frejanet beschreibt doch ganz genau das, was ich mir auch schon gedacht habe, dass die ganze Szene dort irrsinnig inszeniert gewirkt hat. Und die Mordtheorie würde dann auch erklären, dass Efi völlig unbeschadet durch diese Kakteen und Felsen und das Ganze gekommen ist.
Mhm. Und noch was würde für diese These sprechen, also dass sie gewaltsam ums Leben gekommen ist. Christian Reiter, der österreichische Gerichtsmediziner, spricht im ATV-Interview über etwas, das ihm auf den Obduktionsfotos aufgefallen ist. Ich zitiere, wie ich diese Fotos der Auffindungssituation der weiblichen Leiche gesehen habe, haben bei mir alle Alarmglocken zu läuten begonnen. Die Situation ist eine ganz unübliche. So hängt sich normalerweise niemand auf. Die gesamte Situation ist sehr verdächtig, dass es sich hier um eine vorgetäuschte Erhängung handelt. Sehr auffällig an den Fotos ist auch, dass rund um den Mund so kleine Hautabschürfungen zu sehen sind. Diese Abschürfungen kommen nicht vom Kontakt der Haut mit der Rinde des Baumes, sondern das sind typische Veränderungen, die dadurch entstehen, dass im Bereich des Mundes manipuliert wurde. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, dass ihr jemand den Mund zugehalten hat, um sie zum Beispiel vom Schreien abzuhalten. Oder man hat im Bereich des Mundes Reanimationsversuche durchgeführt. Auch dann können solche Schürfungen entstehen.
Also könnte man ihr auch den Mund zugehalten haben, sagt er, um sie zum Beispiel vom Schreien abzuhalten. Da fällt mir natürlich wieder diese Nachbarin ein, diese Kamina, die wir vorhin gehört haben. Die erzählt doch von einem Streit, von Schreien und Weinen und dass sie davon aufgewacht ist. Ja, und Anja, gleichzeitig sang doch diese Österreicher, die dort nur 40 Meter entfernt waren, sie hätten gar nichts gehört und sind erst in der Früh durch die Polizei aufgeweckt worden.
Ja, und das ist wirklich merkwürdig. Es hat auch viele Jahre später Versuche gegeben, diese Österreicher wieder aufzuspüren und zu kontaktieren, ob sie vielleicht doch noch irgendwas wissen oder beitragen können. Ich habe mit Marta Frechanet darüber geredet.
Wie gesagt, wir hatten damals ihre Namen und Adressen und wir haben begonnen, in den sozialen Medien nach ihnen zu suchen. Uns hat es überrascht, dass es sich um Menschen handelte, die damals ungefähr Anfang 50 waren und wir sie nicht auf Social Media finden konnten. Es hat lange gedauert, aber am Ende haben wir es geschafft, mit einem von ihnen zu sprechen. Aber die Sache ist die, dass er uns erst nicht geantwortet hat und als er dann doch geschrieben hat, gab er uns etwas widersprüchliche Antworten. Wir haben ihn nach den Kontaktdaten seiner Freunde, mit denen er zusammen war, gefragt. Er hat uns dann gesagt, dass er den Kontakt zu ihnen verloren hat, dass viele Jahre vergangen seien und dass er ihre Telefonnummern nicht mehr hat. Und nach ein paar Tagen hat er uns dann gesagt, dass seine Freunde nicht erlauben würden, ihre Kontakte weiterzugeben. Es gab also einige Ungereimtheiten in seiner Geschichte. Er sagte, dass sie in dem Sommer schon dreimal in Portbou gewesen sind. Das hat uns überrascht, weil Portbou jetzt kein Ort ist, den man in einem Sommer dreimal besuchen würde.
Und er hat nicht erklärt, warum?
Nein, es war via WhatsApp, sehr kurze Nachrichten.
Und du hast ihn auch gefragt, woher sie gekommen sind, und er hat es nicht beantwortet.
Ja, wir wollten wissen, woher sie gekommen sind. Natürlich konnten wir nie garantieren, dass er die Wahrheit sagt. Aber wir haben gefragt, ob sie mit dem Zug gekommen sind oder mit dem Auto und ob sie aus Italien angereist sind. Aber er hat uns nur gesagt, dass sie im VW-Bus gekommen sind.
Aber nicht, ob aus Wien oder aus Italien?
Nein.
Und die Polizei hat sie damals auch nicht danach gefragt, woher sie gekommen sind?
Nein, danach haben sie nicht gefragt.
Gut, das heißt, es ist immer noch völlig offen, ob sie damals mit ihrem Wagen auch aus Italien angereist sind.
Ganz genau.
Wäre es also theoretisch möglich, dass diese Österreicher, so wie die Eva Rauter, am Tag vorher in Florenz oder in Siena waren?
Ja, das ist möglich. Genauso ist es aber auch möglich, dass sie davor in Madrid waren oder weiter unten an der Costa Brava. Es war ja das Ende der Sommerferien. Und man hat sie damals einfach nicht ordentlich befragt. Und heute wollen sie nichts mehr dazu sagen. Auch Ben Maurer gegenüber war der kontaktierte Camper jetzt auf Nachfrage nicht wahnsinnig entgegenkommend. Und auch wir haben natürlich den Mann befragt, ob er sich noch zu der Nacht äußern will und auch wo die Gruppe vor Portbou war. Aber auch ohne Ergebnis. Also wir haben gar keine Antwort von ihm bekommen.
Weißt du was? Alles andere hätte mich jetzt ehrlich gesagt gewundert. Mhm. Also nach den Erfahrungen von Marta Frechanet und dem Ben Morak. Obwohl, ich finde es schon auch komisch. Wenn sie am Tag davor nicht, so wie die Evi Rauter, aus Florenz angereist sind, dann könnten sie das doch einfach erzählen. Damit wären ja alle Spekulationen zu Ende, wenn sie sagen, dass sie in der Nacht vorher zum Beispiel aus Barcelona gekommen sind.
Ja, aber sie kommentieren es nicht mehr. Und wir müssen das jetzt einfach so stehen lassen. Am Ende wäre es ja auch für sie das Beste gewesen, wenn die Polizei damals schon jeden Zweifel vollständig ausgeräumt hätte und auch die richtigen Fragen gestellt hätte, weil... Ja, natürlich wirkt's komisch, wenn beim Fundort einer Leiche eine Gruppe Menschen kämmt, in etwa demselben Alter wie die Tote und die auch dieselbe Sprache sprechen, wie wir heute wissen, und die in derselben Nacht ankommen, genau am selben Ort, beim Friedhof. Und es ist auch naheliegend, finde ich, dass man jetzt als junge Frau eher nicht zu einem oder vielleicht sogar zu mehreren fremden Männern in ein Auto steigt, die einen mitnehmen wollen, wenn man jetzt zum Beispiel den Zug verpasst hat. Aber man steigt vielleicht schon ein, wenn in dem Auto noch eine andere junge Frau sitzt. Und bei dieser österreichischen Freundesgruppe, da war ja auch eine junge Frau dabei.
Mhm. Du, aber umgekehrt, glaubst du echt, man begeht erst einen Mord und legt sich dann quasi gleich neben dem Tatort zum Schlafen hin?
Ja, genau das sagt auch Christina Rauter, als sie mit dem Krimsteam den Ort ansieht, wo Evi gefunden wurde. Sie war nämlich mit den katalanischen TV-Leuten sogar dort. Und kurz gesagt, sie hält es für wenig wahrscheinlich.
Also gut, die Schwester von der Evi glaubt also nicht, dass die Österreicher dort irgendwas mit dem Tod von ihrer Schwester zu tun gehabt haben.
Nein, also zumindest klingt es nicht danach. Wobei, sie findet es natürlich auch seltsam, wie sie in einem Interview sagt.
Sag mal, wie war eigentlich für die Christina Rauter die Reise nach Pabo? Ich meine, was hat sie dort gemacht?
Also, sie war beim Bahnhof, sie war bei der Pinie, sie war beim Friedhof in Figueres, wo ihre Schwester ja im Massengrab liegt. Und sie war auch bei der Guardia Civil mit einem Buch von Evi, um die Fingerabdrücke mit denen der bisher Unbekannten abzugleichen. Aber in Spanien werden keine Ermittlungen mehr aufgenommen. Erstens gilt der Fall dort nach wie vor als Suizid und zweitens verjährt Mord in Spanien nach 20 Jahren. Also selbst wenn der Fall in Spanien als Mord eingestuft werden würde, eine Ermittlung wäre dort rechtlich gar nicht mehr möglich. In Italien aber verjährt Mord nicht. Und die Staatsanwaltschaft wird aktiv. Und 17 Monate lang ermitteln jetzt die italienischen Beamten sogar eine Sonderermittlungstruppe ganz intensiv.
Ja, und was passiert jetzt? Werden die Österreicher offiziell befragt?
Ja, das ist leider gar nicht so einfach, weil ja in dem Fall mehrere Länder involviert sind. Also die italienische Staatsanwaltschaft kann das nicht einfach veranlassen. Dazu müsste erst ein Rechtshilfeersuchen an Österreich gestellt werden. Und das ist, also nach unseren Informationen, bisher nicht passiert oder ohne Ergebnis geblieben. Ja, und dann wird auch diese Akte im vergangenen September leider geschlossen. Vorläufig. Also genauer gesagt, der Fall wird archiviert. Der zuständige Staatsanwalt Marco Mescolini sagt zwar, dass sein Verbrechen wahrscheinlich ist, aber es einfach gerade keine Beweise gibt und es wurden auch nicht genügend Hinweise gefunden, die weitere Ermittlungen ermöglichen. Aber dann, also im Oktober 23, nur einen Monat später, eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Und so kann sie die Ermittlungen jederzeit wieder aufnehmen, wenn es neue Indizien gibt.
Das ist gut. Da gibt es dann also doch noch Hoffnung, dass irgendwann einmal geklärt wird, was der Evi Rauter in ihren letzten 23 Stunden passiert ist. Ich meine, man hat ja auch lange nicht daran geglaubt, dass die unbekannte Tote noch identifiziert wird. Und dann ist genau das doch durch einen ziemlich unglaublichen Zufall passiert. Also, wer weiß, es braucht sich wirklich nur ein einziger Zeuge zu melden und diese Geschichte kann doch noch aufgeklärt werden.
Ja, das kann man der Familie wirklich nur wünschen. Das Einzige, das wir sicher wissen, Evi Rauters letzter Weg hat in Florenz begonnen und sie ist in Porbo an der Pinie durch Erhängen gestorben. Also das zumindest hat die Obduktion offiziell ergeben. Und alles, was darüber hinausgeht, das sind bis jetzt halt nur Theorien.
Sag einmal, Anja, wie ist die Geschichte eigentlich dann für ihre Familie weitergegangen?
Sie haben ihre Tochter und Schwester im Jahr 2011, also da war sie schon über 20 Jahre verschwunden, beim Zivilgericht in Bozen für tot erklären lassen. Aber sie haben nie aufgehört, nach ihr zu suchen. Auch heute nicht, weil sie natürlich ihre Evi nach Hause holen wollen. Aber das Ansuchen, sie exhumieren zu lassen, das wurde in Spanien vom Gericht in Figueres zuerst abgelehnt. Man sagt, man ist dort nicht zuständig, weil der Fall verjährt ist. Aber sie geben nicht auf. Und zuletzt haben sie dann auch noch ein Ansuchen an die Stadtverwaltung gestellt.
Das ist wirklich brutal, dass man die Familie da in Spanien so im Stich lässt und ihr überhaupt nicht helfen kann oder helfen will, nachdem wirklich so viel schiefgegangen ist die ganzen Jahre.
Ja, ich finde auch. Also ich hoffe sehr, dass sich da noch was tut und dass die Familie Rauter ihre Evi nach Lana zurückholen kann. Am Friedhof in Figueres erinnert derweil eine selbstgebastelte Marmortafel an sie. In roten Marker sind ihr Name und ihr Geburts- und Sterbedatum vermerkt. Und auch in der Pinie, bei der ihre Leiche gefunden worden ist, da ist lange eine Tafel gestanden. Darauf geschrieben, Evi Rauter, für alle namenlosen Menschen. Und fast auf den Tag genau, 32 Jahre, nachdem Evi in Florenz verschwunden ist, findet in Lana die Trauerfeier für sie statt. Auf der Traueranzeige, die ihre Familie verfasst hat, steht dieser Spruch. Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das ich dich sehen kann, wann immer ich will.
Dieser ganze Fall ist jetzt schon über 30 Jahre her, aber vielleicht meldet sich ja doch noch irgendjemand, der oder die etwas darüber weiß. Vielleicht ihr, also wenn ihr Informationen zu dieser Geschichte habt, dann schreibt bitte uns eine E-Mail, und zwar an dunklespuren@kurier.at. Wir danken Christina Rauter, Martha Freschenet, Ben Morak, Christian Mader, Elisabeth Kröpfel, Uwe Mauch, Johannes Ahrens, Markus Strohmeier und Michaela Höbert für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall. Und unser Dank geht auch an die True Crime Factory, Goroka Contents und die Corporatio Catalan de Mitjans Audiovisuals. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und folgt uns vielleicht auch auf Instagram. Instagram.com/dunklespuren. Dort haben wir nämlich immer zusätzliches Material für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler und Anja Antonius. Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Dieri. Social Media Daniela Sonn. Titelmusik Tobias Schützenberger. Produziert von Lena Hemmetsberger und Dominik Kanzian.